Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Am 23. August 1959 wurde im französischen Mâcon ein deutscher Sportmythos begründet. Der Deutschlandachter, der feierte bei der EM seinen ersten großen Sieg. Ein Sieg, dem viele weitere folgen sollten. Und aus diesem Grund haben wir auf meinsportpodcast.de dem Deutschlandachter und vor allem dem Mann hinter dem Achter, der Trainerlegende Karl Adam, ein mehrteiliges Sportplatz-Special gewidmet. Hier blicken wir genauer auf das Leben und Werk von Adam und vor allen Dingen auch auf sein Erfolgsgeheimnis, aber auch auf seinen dann langsamen sportlichen Niedergang zu Beginn der 70er Jahre. Und dabei geholfen hat uns der Autor und Sportjournalist Timo Reinke. Timo ist einer der Adam-Experten und hat zusammen mit seinem Kollegen Dirk Andresen vor einigen Jahren das Buch Karl Adam, der Vater des Deutschlandachters, geschrieben. Über die Arbeit an dem Buch, sein Interesse an Adam und vieles mehr habe ich mich mit ihm im Rahmen unserer Recherche zum Adam-Special ausführlich unterhalten. Hallo Timo.
Hallo, Malte.
Ja, dann erzähl uns ein bisschen über das Buch Karl Adam, Vater des Deutschlandachters. Das Buch, was du zusammen mit deinem Kollegen Dirk Andresen geschrieben hast. Ein Buch über den Hexenmeister vom Küchensee. Wie kamt ihr auf die Idee, Karl Adam, den machen wir mal zum Bestandteil eines Buches?
Ja, also da gab es mehrere Punkte, die da eine Rolle gespielt haben. Zum einen, also man muss wirklich sagen, Dirk Andresen, auch Sportjournalist, wohnt in Ratzeburg, hat da also auch die Nähe zu diesem Rudermecker und zur Ruderakademie und zu den Leuten und Ruderern, die da noch leben. Er hatte die Idee, eine Biografie, eine sporthistorische Biografie über Karl Adam zu schreiben, zu verfassen, weil er feststellte, auch wenn man im Internet mal so geguckt hat, es gab wirklich verdammt wenig über diese schillernde Trainerpersönlichkeit, die man ja locker auf die Stufe mit Sepp Herberger und sie alle hießen, stellen kann. Es gab halt wenig. Und er hatte immer den Wunsch, den Traum, die Idee, das zu verwirklichen, merkte aber schnell, dass das Material unglaublich umfassend war und es so viele Quellen gab und das natürlich irgendwie eine Herkulesaufgabe war. Und dann wurden wir zusammengebracht von einem anderen gestandenen Sportjournalisten. Da kam es zu einem netten Treffen in Ratzeburg bei einem Café und da wurde ich gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, mit Dirk Andresen zusammen diese Biografie zu schreiben. Und da ich selbst ich habe Sport studiert, ich habe auch Geschichte studiert, also das war immer auch mein Traum, sporthistorische Texte zu schreiben und in dem Bereich auch was zu kreieren, fand ich das natürlich unglaublich reizvoll und spannend und toll. Und so haben wir uns dann zusammengefunden und haben angefangen, das Material zu sichten. Das war schon sehr gut vorbereitet von Dirk Andresen. Das waren aber vor allem die ersten Jahre, also die Kindheit von Adam, die Zeit im Dritten Reich und dann auch die Anfänge in Ratzeburg nach dem Kriegsende. Und ich habe dann vor allem noch Material zusätzlich gesammelt von der anderen Seite sozusagen. Also vom Tod angefangen 1976, München 72, Mexiko 68 und Tokio 64. Das waren im Grunde meine Bereiche. Und wir haben uns dann wirklich aufgeteilt. Dirk Andresen hat von der Kindheit, also von der Geburt an im Grunde, Richtung Mitte des Buches geschrieben. Und ich habe quasi ab der Mitte des Buches bis zum Ende, dann bis zum Ableben 1976 geschrieben. Und so haben wir wirklich ziemlich pari pari uns die Kapitel aufgeteilt und haben, kann man so sagen, jeder die Hälfte des Buches geschrieben.
Jetzt hast du gesagt, Unmengen an Material, was ihr gewälzt habt. Wo habt ihr die einzelnen Materialien her? In Ratzeburg wird natürlich viel über ihn dann auch in Chroniken und dann sicherlich auch in der Lauenburger Gelehrtenschule noch zu finden sein.
Ja, also da hatte wirklich Dirk Andresen eine super Vorarbeit geleistet, hatte schon, wie gesagt, aus diesen ersten Jahren oder den ersten Erfolgen mit Rom 1960 und so, da hatte er tolles Material vorliegen. Viel von der Familie, zwei Töchter von Karl Adam, hatte er super Kontakt zu der Familie, die da auch im Ratzeburger Raum leben, und hat da ganz tolle Materialien bekommen, auch Fotos natürlich, die vorher noch nie jemand großartig gesehen hatte. Und wir haben natürlich Archive auch angeschrieben und gewälzt. Ich, den Deutschen Ruderverband oder auch die Zeitschriften aus der Zeit, also das Fachmagazin Rudersport. Oder wir hatten dann Zugriff auf alle Artikel aus dem Bereich von der Zeit und vom Hamburger Abendblatt und von der Bild, haben dort Archivsuchen in Auftrag gegeben oder selber gemacht und haben dort Unmengen an Artikeln bekommen. Über die Jahre dann, also so konnte man das wirklich chronologisch alles sortieren und ordnen, und hatte dann eine wirklich fast lückenlose Abdeckung der ganzen Meisterschaften und Vorbereitungen und Jahreswechsel und Wechsel der Achterbesatzung. Das konnte man alles wunderbar anhand dieser ganzen Archivartikel dann zusammenstellen. Und ganz wichtige Quelle, die Zeitzeugen. Wir haben mit ganz, ganz vielen Ruderern aus dieser Zeit, natürlich auch mit seiner Familie, aber mit Olympia-Ruderern, Goldmedaillengewinnern, telefoniert oder uns getroffen und oder per E-Mail ausgetauscht und haben darüber auch nochmal unglaublich tolle Insider-Infos und Einblicke in diese elitäre Ruderwelt und Olympia-Welt bekommen. Und die haben uns sehr, sehr geholfen. Da haben wir eine Menge Material zusammenbekommen.
Und ihr konntet dann natürlich in dem Buch auch mit ja zwei Dingen aufräumen, die dann auch immer im Umkreis von Karl Adam waberten. Zum einen mit seiner NS-Vergangenheit. Da wurde ja auch mal was vorgeworfen, dass da Karl Adam zumindest kein Oppositioneller im Sinne war, dass er aufgestanden war, und mit seiner Haltung zu Doping.
Ja, das stimmt. Also wir haben zum Beispiel auch seine Stasi-Akte angefordert, weil das war auch spannend, wie die DDR hat ihn natürlich auch beobachtet als erfolgreichen bundesdeutschen Trainer. Das war auch ganz spannend, dass man da nochmal ein paar Berichte der Stasi dann bekommen hat, entlang von Regattastrecken im Laufe der Jahre bei Großereignissen, die ihn dort ja gesehen haben oder versucht haben, auch interner irgendwie zu bekommen. Und wir haben auch seine Wehrmachtsunterlagen angefordert, um nochmal nachvollziehen zu können, wo er genau stationiert war. Er hat ja eine Verwundung gehabt in der Normandie, ist er am Arm verwundet worden als Geschützführer. Da haben wir wirklich auch nochmal schöne Infos bekommen, die uns Karl Adam auch nochmal näher gebracht haben, auch als junger Mann. Und ja, also klar, Nazi-Vergangenheit in dem Sinne, er war schon Parteimitglied, das muss man so sagen. Und aber mit allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben oder die ihn aus dieser Zeit noch kannten, konnten bestätigen, dass er kein überzeugter Nationalsozialist war. Aber er hat eben auch in der Zeit ja sein Lehramtsstudium gemacht. Er hat Leibesübungen, Mathematik und Physik studiert, mit Auszeichnung bestanden und ist dann nach Bensberg an die NAPULA, nennt sich das ja, Nationalpolitische Erziehungsanstalt, gekommen, weil er eben ein guter Sportlehrer war. Und er hat, wurde so gesagt, er wurde halt sanft gedrängt. Also das System hat ihn, das NS-Regime hat ihn eben in bestimmte Posten gedrängt, und er war dann eben an dieser Eliteschule dort eine Zeit lang Lehrer zum Beispiel. Und er hat aber auch seinen Flugführerschein sozusagen gemacht im Rahmen der Luftwaffe oder in dieser Zeit des Dritten Reiches. Und als Student, das erinnere ich noch aus dem Buch, das sind ja Teile, die Dirk Andriesen dann auch geschrieben hat, sind zum Beispiel in Münster, da auf dem öffentlichen Marktplatz, sind auf einen Schlag eben alle Studenten, also mehrere tausend, in die SA überführt worden. Da konnte man sich letztlich nicht gegen wehren, außer man hätte gesagt, ich studiere jetzt nicht weiter. Ich schmeiße mein Studium hin. Aber wenn man das eben weiterverfolgen wollte, dann war es eben automatisch so, dass man SA-Mitglied wurde. Und das sind eben Dinge, die auf Karl Adam damals auch zukamen, und die hat er ja mitgemacht. Okay, das kann man ihm vorwerfen oder auch nicht. Aber es gibt wirklich keine Belege, dass er jetzt in irgendeiner Form sich, sagen wir mal, antisemitisch geäußert hat oder dass er in irgendeiner Form in seiner Zeit, in den Kriegsjahren dann, an Kriegsverbrechen oder ähnlichem beteiligt gewesen ist. Darüber haben wir nichts gefunden. Wenn wir das gefunden hätten, hätten wir das auch natürlich mit reingebracht. Aber er ist eben wie viele in dieser Zeit eben mit dem Strom geschwommen, hat seine Ziele eben weiter verfolgt, auch im Dritten Reich, und ist dann ja auch entlastet worden nach 45. Da gab es dann diverse Briefe oder Schreiben oder Vertreter, die ihm aussagen mussten vor einem Ausschuss und ihn entlastet haben. Und das war die Voraussetzung übrigens, dass er dann in den Schuldienst gehen durfte nach 45, dass er wieder unterrichten durfte und lehren durfte.
Und sowohl im Schuldienst als auch in seiner Trainertätigkeit war er ja auch jemand, der demokratische Strukturen durchaus zu schätzen wusste, auch im Verhältnis zu seinen Untergebenen, in Anführungsstrichen seinen Schützling, sollte man vielleicht besser sagen, dann auch sehr demokratisch war, auch gesagt hat, jeder muss selber für sich entscheiden, was er gut findet. Diktatorische Vorgehensweisen war nicht seine Sache. Er wollte auch anders sein als die Trainer, die Sportlehrer, die er so in der Zeit des Dritten Reiches gesehen hat. Das wird aus eurem Buch auch deutlich. Und diese Haltung, die hat ihm dann aber in Sachen Positionierung, in Sachen Doping dann auch Kritik eingebracht.
Ja, es gab in den letzten Jahren nochmal den ein oder anderen Artikel oder auch Studien, die ja dann veröffentlicht wurden, wo man Aussagen findet von Karl Adam, wie er sich zum Thema Doping äußert, als in den 70er Jahren denn das Thema Anabolika-Stoffe dann aufkam. Das hat er auch bewertet auf Tagungen oder Konferenzen, wie auch immer. Und da hat er gesagt, im Grunde muss man auch das den Sportlern freistellen, ob sie diese Stoffe, diese Dinge nehmen wollen oder eben nicht. Also da kommen wir wieder zum mündigen Athleten. Das hat er immer gefordert, dass seine Sportler wirklich selbstständig denken, mitdenken und auch das Training mitgestalten dürfen und in gewisser Weise auch wirklich den Mund aufmachen sollen. Das ist eben dieses, das, was er eben im Dritten Reich erlebt hat, dieser bedingungslose Gehorsam, das wollte er eben nicht, sowohl als Lehrer an der Schule, hat auch immer gesagt, er hat die Leute nicht kontrolliert, seine Schüler, wenn jetzt eine Arbeit geschrieben wurde, er sagt, wenn ihr schummelt und abschreibt, dann bestraft euch irgendwann das Leben selbst. Also ihr lernt ja für euch, ne? Und nicht für mich. Und wenn ihr jetzt schummelt, dann fehlt euch der Stoff irgendwann und ihr habt einen Nachteil, so hat er das gesehen. Also im Grunde auch so einen Vertrauensvorschuss den Leuten gegeben. So hat er es dann auch mit seinen Sportlern gehalten. Mit dieser Anabolika-Geschichte, es gibt auch da keine Belege. Wir haben ja wirklich mit vielen, vielen Sportlern, die unter ihm trainiert haben, gesprochen, dass jetzt irgendwann mal so ein Satz fiel oder so, wir nehmen das jetzt mal oder wir probieren das mal oder wir experimentieren damit. Das hat es so aus den Quellen, die uns vorlagen oder auch aus den persönlichen Gesprächen, die wir geführt haben, haben wir wirklich keinen Ansatzpunkt gefunden. Sonst hätten wir das sicherlich mit aufgenommen. Aber Adam hat ja auch oft gesagt, wie schädlich das natürlich ist. Und man muss in dem Zusammenhang auch Dr. Paul Nowacki erwähnen, den langjährigen Mannschaftsarzt oder Mannschaftsmediziner für den Deutschen Ruderverband, hat auch für die Nationalmannschaft mitgearbeitet. Der war ein absoluter Gegner von allem, was in Richtung Doping ging, was damals dann eben aufploppte, auch aus den Ostblockstaaten, der natürlich die Veränderungen in vielen Nationen, gerade auch bei den Ruderern, dann beobachtet und hat das wirklich immer abgelehnt, weil er gesagt hat, das ist so unabsehbar, was für gesundheitliche Folgeschäden das für euch Jungs, für euch Sportler, für euch Ruderer hier haben kann. Er hat aktiv den Leuten abgeraten davon. Und da er so eng mit Adam verbandelt war, also Nowacki und Adam haben sehr eng zusammengearbeitet, liegt der Verdacht nahe, sag ich mal, dass Adam da ähnlich getickt hat und dass in der Richtung er sicherlich keinen Mediziner an seiner Seite hatte, mit dem er hätte irgendwelche Dopinggeschichten hätte durchziehen können. Also da war Nowacki ein Gegner und den hätte Adam dann gebraucht, wenn er es denn hätte versuchen wollen. Aber wie gesagt, da in dem Bereich haben wir nichts gefunden. Was nicht heißt, dass, das haben ja auch hier Studien jetzt belegt, dass es natürlich auch im bundesdeutschen System systematisch wo Doping gegeben hat. Das ist dann eben 1976 in Montreal ja ganz stark dann aufgekommen. Die berühmte Kolbe-Spritze spielt dann eine Rolle. Und auch der Nachfolger von Nowacki spielt da eine Rolle. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber da haben dann eben sowohl Karl Adam als auch Paul Nowacki nichts mit zu tun gehabt.
Zu dem Zeitpunkt, als die Kolbespritze 1976 dann in Montreal gegeben wurde oder verabreicht wurde, da war Karl Adam ja auch schon ein paar Wochen tot. Kurz vor den Olympischen Spielen 1976 ist er verstorben. Wie lange habt ihr an dem Buch letztlich gearbeitet? Wie lange habt ihr recherchiert? Wie lange hat das Schreiben gedauert?
Also Dirk Andriesen hat das ja schon, ich kann gar nicht genau sagen, wie lange er da schon Material gesammelt hat. Sicherlich über auch ein, zwei Jahre hinweg hat er schon sich mit dem Thema beschäftigt, hat Ordner angelegt, hat das mit Jahreszahlen, nach Jahreszahlen sortiert. Das muss man im Grunde ja auch dazu lehnen. Als ich dann ins Boot geholt wurde, knapp zwei Jahre, muss man sagen, eineinhalb Jahre, also ein halbes Jahr wirklich ganz konkret Recherche und Vorbereitung. Und dann ein knappes Jahr wirklich Schreiben der Kapitel und ganz intensiv dann in das Buch einsteigen. Wir hatten natürlich ein großes Ziel. Die Olympischen Spiele London 2012 standen vor der Tür und wir wollten unbedingt das Buch zur Eröffnungsfeier quasi fertig bekommen. Das war unser großes Ziel, was wir erreichen wollten. Wir haben dann das auch geschafft und letztlich auch zum Beispiel den ganzen bundesdeutschen Ruderern oder der Achterbesatzung oder auch mit Bundestrainer Ralf Holtmeier, den wir auch für das Buch interviewt hatten, da standen wir im engen Kontakt. Den haben wir dann noch Buch mit in den Flieger gegeben, dass die das also dann auch vor Ort da mit dabei hatten. Und insofern nämlich ein besonderes Jahr. 2012 wäre Karl Adam 100 Jahre alt geworden. Und das war eben diese Wegmarke, die wir schaffen wollten, in dem Jahr das eben rauszubringen. Und der Deutschlandachter war natürlich auch in London mit Favorit und hat dann ja glücklicherweise auch Gold geholt. In London hat den Briten Gold weggeschnappt, das war natürlich auch toll im Finale. Also bei den Heimspielen der Briten gewinnt der Deutschlandachter dann eben Gold. Und das eben in dem Jahr, wo Karl Adam, der Vater des Deutschlandachters, eben 100 Jahre alt geworden wäre. Das war so diese Verbindung, die wir irgendwie auch herstellen wollten. Und auch die Bühne, die wir nutzen wollten, natürlich, um das Buch eben publik zu machen. Und in dem Fahrwasser klappt es natürlich auch ganz gut, dann ein bisschen PR zu machen, ein paar schöne Artikel in Zeitungen, Zeitschriften zu bekommen, Buchtipps, Rezensionen wurden dann geschrieben. Und das hat man dann doch recht dankbar aufgenommen, weil das passte dann eben genau. Olympiagold in London, Adam 100 Jahre, das war, und dann kommt diese erste umfassende sporthistorische Biografie über den Vater des Deutschlandachters auf den Markt. Das war eben das Ding, was wir erreichen wollten. Und das hat dann auch geklappt.
Das hat geklappt und man kann das Buch natürlich heute auch noch lesen und selbstverständlich auch noch beziehen. Timo, sag uns, wo am besten?
Ja, das kann man natürlich. Zum einen gibt es noch eine Internetseite, karladam.de. Dort gibt es auch viele, oder unseren Pressespiegel, wo man viele Artikel aus dieser Phase von 2012, aber auch danach nochmal nachlesen kann oder sich runterladen kann. Dann gibt es natürlich auf Amazon die Möglichkeit, das Buch zu beziehen. Findet man dann ja schnell Karl Adam eingeben. Und schon ploppt das bei Amazon auf. Und man kriegt es, oder man kann es natürlich auch in Buchhandlungen bestellen. Man muss nachfragen. Also natürlich haben wir jetzt nicht so eine riesige Auflage gehabt, aber die Buchhändler können das Buch dann auch für interessierte Leser bestellen und beziehen. Und man kann sich aber auch direkt an unsere Agentur, die uns ja unglaublich geholfen hat, dieses Buch aus der Taufe zu heben. In Ratzeburg sitzen die Audiotex GmbH. Dort kann man auch direkt anfragen, auch übers Internet oder telefonisch, Audiotex Deutschland GmbH. Die haben die Bücher letztlich auf Lager, in ihrem Lager. Dort schlummern noch einige Exemplare. Also dort kann man das Buch, wenn man will, sogar auch mit Widmung der Autoren sich ein Buch dann besorgen. Das sind die Buchswege letztlich.
Also unbedingt zuschlagen, nochmal das Buch über Karl Adam, Vater des Deutschlandachters, lesen und in diesen interessanten Charakter Karl Adam eintauchen, noch tiefer als wir das hier jetzt auf meinsportpodcast.de konnten. Timo, zum Abschluss vielleicht noch aus deiner Sicht, du hast dich jetzt lange mit Karl Adam beschäftigt, Jahre hast du ja gesagt, hat das gedauert mit der Recherche und dem Schreiben, die Person ist dir sehr nahe gekommen oder du bist der Person sehr nahe gekommen, dem Charakter, was bedeutet er für dich in der Sportgeschichte?
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass er, bevor mich Dirk Andriesen da gefragt hat, ob ich mit ihm das dieses Buch schreiben will, noch gar nicht so wahnsinnig viel über Karl Adam wusste. Ich konnte das so ein bisschen einordnen mit, ja, Vater Deutschland Achter mal gehört und er ist für den starken Achter verantwortlich, aber so wahnsinnig viel wusste ich zu der Zeit auch nicht. Ich finde es toll und wichtig, dass so ein Mann, der eigentlich ja auch sehr zurückhaltend war, das hat mir, glaube ich, auch schon mal gesagt, er war keiner, der das Rampenlicht geliebt hat, der sich mit Schlips und Anzug jetzt irgendwo hingestellt hat oder irgendwo große Töne gespuckt hat. Das war er wirklich nicht. Er war eher da ein leiser Vertreter und hat eben die Erfolge sprechen lassen und hat sich eben da in seine Tüftelei auch sich damit eben sehr beschäftigt und natürlich mit seinen Sportlern, dass dieser Mann eben jetzt so gewürdigt wurde und nochmal diese Ehrung erfahren hat, das finde ich irgendwie ganz toll, dass wir seine Leistung nochmal würdigen konnten, was er wirklich für den deutschen Rudersport, aber auch für den deutschen Sport allgemein geleistet hat. Und dass man ihm jetzt ja mit diesem Buch auch da nochmal so ein Aushängeschild oder so ein Nachruf im Prinzip geben konnte oder dass wir ihm so einen Nachruf noch bieten konnten.
Das ist euch mit dem Buch hervorragend gelungen und natürlich dir auch hier mit deinen Ausführungen auf meinsportpodcast.de.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Uns hat noch einer geholfen.
Den wollen wir nicht unerwähnt lassen.
Also Dirk Andriesen und ich haben angefangen zu schreiben und wie gesagt, wir hatten dieses Ziel 2012 oder zur Eröffnungsfeier sollte das Ding ja nicht nur fertig sein, es sollte wirklich gedruckt sein, druckfertig sein und eben man sollte es dann Leuten in die Hand geben können. Und irgendwann merken wir, es wird ein bisschen eng. Und dann haben wir uns noch einen Co-Autor ins Boot geholt, nämlich Timo Michael, auch Sportjournalist, den ich aus meiner Zeit aus Köln kenne, der sogar aus der Ecke kommt, nämlich aus Mölln, und der Schüler der Lauenburgischen Gelehrtenschule war. Das heißt, er hatte irgendwie von ganz natürlich eine Verbindung zu dieser Schule und zu diesem Umfeld. Und er hat zwei Kapitel dieses Buches auch geschrieben. Und damit hat er uns unfassbar geholfen, dass wir rechtzeitig fertig werden konnten. Und so haben wir mit Timo Michael wirklich noch einen ganz tollen, versierten, engagierten Co-Autor mit dabei gehabt. Und wir drei zusammen haben das Ding dann gestemmt, eben auch natürlich nachher, als es dann in die Druckphase ging und ins Lektorat, dann eben noch mit der Agentur Audiotext. Das sind im Grunde die Player, die man nennen muss, die dieses Ding dann, dieses Buch dann kreiert haben.
Ein Trio für 8 Paddel, wenn man so will.
Ja, genau, richtig. 3 sportverrückte Idealisten, die damit ja damals überhaupt kein Geld verdient haben, das wollen wir auch mal sagen. Wir haben alles selbst finanziert, alles selbst gemacht. Keiner hat uns ja irgendwie einen Vorschuss gegeben oder uns die Arbeitszeit bezahlt oder so. Das war wirklich eine Herzensangelegenheit, dieses Buch fertigzustellen und über Karl Adam diese Kapitel zu schreiben.
Vielen Dank, Timo.
Sehr gerne.
Und wenn ihr mehr über den Deutschlandachter, über Karl Adam erfahren wollt, dann kauft das Buch Karl Adam, Vater des Deutschlandachters. Die Bezugsquelle, die ist in den Shownotes unter diesem Beitrag auf meinsportpodcast.de noch einmal verlinkt und hört am besten auch in unser Special zu Adam im Sportplatz rein. Ihr findet alles hier bei uns auf unserer Plattform mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes, wo ihr mögt. Schreibt uns gerne eine iTunes-Rezension. Sagt uns, was haltet ihr von solchen Dokus? Wollt ihr sowas öfter hören? Wie hat euch das Ganze gefallen? Was kann man vielleicht noch besser machen? Gerne Feedback bei iTunes, kleine Rezension, würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir würden uns natürlich auch drüber freuen, wenn ihr mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, weiter gewogen bleibt. Dankeschön.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.